ARD.
Das Jahr ist kaum ein paar Tage alt und die Welt wirkt schon wieder, als hätte jemand auf Vorspulen gedrückt. Militär in Venezuela, neue Drohungen aus Washington gegen Grönland und den Iran, Machtpolitik, die schneller eskaliert, als man sie erklären kann. Das ist kein Warm-up, das ist irgendwie der Hauptkampf in Runde 1, würde ich sagen. Deutschland steht mittendrin und muss sich positionieren. Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt in Indien um Partnerschaft, lässt mit Premier Modi Drachen steigen und will unsere Zukunft sichern. In Washington wiederum spricht Vizekanzler Lars Klingbeil offen über unsere Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen, also solche, die Mangelware werden können. Hier ist Berlin Code, euer Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und wir zeichnen auf am Freitag um 11 Uhr. Das ist wichtig zu erwähnen, weil sich die Ereignisse ja so überschlagen. Und bei mir sind Markus Preis, er ist Chefredakteur und Studioleiter des ARD-Hauptstadtstudios, und Philipp Eckstein ist da. Er hat die Bundespolitik für uns im Blick und durfte Lars Klingbeil auf seiner Reise nach Washington begleiten. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo Linda.
Fangen wir mal direkt mit Grönland an. Deutschland entsendet 15 Soldaten nach Grönland. Offiziell heißt es für Erkundungen. Andere NATO-Staaten tun das auch. Ja, haben wir Grönland damit jetzt gerettet oder ist die Lage wirklich angespannt?
Also ich glaube, retten muss man es ja vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass da was Schlimmes passiert. Die Frage ist halt nur, zu welchem Land wird Grönland künftig gehören? Haben wir da irgendwas gerettet? Da würde ich, glaube ich, sagen, definitiv nein. Ich glaube, diese Aktion zeigt, dass wir irgendwie stark wirken wollen, aber 15 Bundeswehrsoldaten mit allem Respekt von Freitag bis zum Wochenende nach Grönland zu schicken, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Gamechanger.
Was man aber, glaube ich, auch merkt an dieser Aktion und vor allem, wie dazu kommuniziert wird, wie ja diffizil, wie schwierig auch dieses Verhältnis ist. Da gibt es eine Pressemitteilung, die da am Donnerstag kam vom Bundesverteidigungsministerium. Und wenn man in den letzten Wochen keine Nachrichten gelesen hat, dann würde man gar nicht verstehen, worum es da eigentlich geht. Da wird auf China verwiesen, auf Russland, auf mehr Schutz in der Arktis. Dass aber Donald Trump ja zuletzt vor allem mit Drohungen Richtung Grönland Schlagzeilen produziert hat, taucht da nicht auf. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat tatsächlich davon gesprochen, dass dieser Einsatz jetzt mehr oder weniger rein zufällig passiere. Und da wundert man sich natürlich schon ein bisschen auch über diese Art und Weise der politischen Kommunikation.
Ganz zufällig werden das seit vergangenen Mittwoch jahrelang geplant. Und jetzt auf einmal ist da auf einmal Alarm. Also ja, man kann schon ein bisschen den Kopf schütteln, aber es ist natürlich eine schwierige Lage, oder wie Friedrich Merz sagen würde, die Welt ist komplex. bei allem, was man sagen kann, dass das natürlich effektiv gar keinen Unterschied macht, finde ich schon, das Signal ist trotzdem stark, dass sie das machen, dass sie Soldaten schicken, auch wenn es nur so kurz und so wenige sind, weil das ist ja nicht unbedingt jetzt die deutsche, schon gar nicht, aber auch nicht unbedingt die europäische DNA, da relativ kurzfristig so ein Signal zu senden. Also ein Signal ist es, Game Changer, und etwas, was Grönland rettet, ganz bestimmt nicht.
Und ist das denn in Berlin geschlossen aufgenommen worden oder gab es dazu auch kritische Stimmen?
Also man muss sagen, das ist relativ viel Zustimmung dazu gibt. Also einfach dieses Bemühen, auch dieses Signal, auch dieses etwas ja geschlossene Signal, dass man da mit verschiedenen Staaten jetzt auch nach Grönland Soldaten entsendet. Da gab es durchaus Zustimmung. Ich habe mal so ein bisschen nach Kritik geschaut. Die AfD hat sich zurückhaltend geäußert, hat gesagt, es sei nicht so richtig klar, was eigentlich das Ziel der Bundesregierung war. Da wurde auch nochmal kritisiert, dass im Verteidigungsausschuss, der am Dienstag im Bundestag getagt hat, dass da nicht drüber gesprochen wurde. Deutlichere Kritik äußert die Linke, also die Linksfraktion im Bundestag. Da heißt das ist eher ein Signal der Eskalation, dass man jetzt in einer solchen Situation auch noch Soldaten schickt. Und da drängt man eben auf mehr Diplomatie.
Jetzt ist Anfang der Woche der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil nach Washington gereist. Die US-Regierung hatte die Finanzminister mehrerer Staaten in die US-Hauptstadt eingeladen und sie wollte dort über den Zugang zu kritischen Rohstoffen beraten. Ob es dabei auch um Grönland ging, das besprechen wir gleich. Das Besondere war aber, vorher, kaum hat die Regierungsmaschine auf dem Flug nach Washington den deutschen Luftraum verlassen, tauchten unmittelbar neben dem Flugzeug zwei Kampfjets der dänischen Luftwaffe auf. Du warst mit an Bord, Philipp,
Und jetzt denkt man, ist das ein Gruß von den Dänen, so nach dem Motto, wenn ihr über Grönland redet, dann denkt an uns? Oder warum tauchten die auf einmal auf?
Also es war tatsächlich ein ziemlich besonderer Moment. Es kam die Durchsage vom Flugkapitän, der gesagt hat, wenn sie aus dem Fenster schauen, wundern sie sich nicht, sie werden gleich zwei F-35 Kampfjets sehen. Und so kam es dann tatsächlich auch. Die kamen sehr nah an das Flugzeug ran, flogen minutenlang neben dem Flugzeug. Man konnte den Piloten sehen, man konnte sich Handzeichen machen. Und da hieß es, das sei eine Routinekontrolle. Es wurde dann natürlich schon ein bisschen spekuliert, warum genau jetzt dänische Kampfflugzeuge hier neben dem Flieger des Vizekanzlers. Ich habe tatsächlich mal nachgefragt in Dänemark, da beim Verteidigungsministerium und der Luftwaffe, und habe hier ganz kurz tatsächlich vor unserer Podcast-Aufzeichnung eine Antwort bekommen. Und da bestätigen sie den Einsatz und schreiben, sie wussten nicht, welcher VIP da an Bord gewesen ist. Sie wussten aber, dass es ein VIP-Flug war. Und dann sagen sie, for us there was training and a friendly hello to our allies from Germany. Also eine Trainingsmission und ein freundliches Hallo an die Alliierten.
Also doch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, oder?
Aber trotzdem ist es ja schon, ja, das sagt ja einiges, ne? Wie wichtig Symbole gerade sind, wie sehr man sich, ich sag mal so, auch auf solche Spielchen gerade einlässt. Natürlich über Grönland fliegen jeden Tag hunderte Flugzeuge einfach auf dem Weg nach in die USA oder in die andere Richtung. Und natürlich haben die auch einen Transponder, und ich gehe auch sicher davon aus, dass auch wenn die Flugbereitschaft der Bundeswehr da fliegt, dass sie dann nicht irgendwie quasi unter dem Radar im wahrsten Sinne des Wortes fliegt. Also das finde ich, dass man es nicht wusste, aber dann trotzdem freundliches Hallo an die Alliierten geben wollte, beißt sich ja in der Antwort schon.
Ja, ich glaube auch, das war auf jeden Fall als Gruß gedacht. Auch Klingbeil, der hatte ja angekündigt, dass er über Grönland sprechen möchte. Was vielleicht noch wichtig war, das war jetzt nicht im grönländischen Luftraum, sondern das war tatsächlich noch im dänischen Luftraum, also kurz nachdem wir in Berlin gestartet sind. Ich habe dann auch noch mal kurz mit dem Verteidigungsministerium hier in Deutschland gesprochen, konnte da mit einem Piloten sprechen, der selbst auch so Einsätze fliegt. Allerdings hat die Bundeswehr ja Eurofighter, die sind stationiert in Neuburg, in Bayern und in Lage. Und da ist es so, auch da macht man so Trainingsflüge, weil man steht ja stets bereit, wenn man mal Funkkontakt zu einem Flugzeug verliert oder ein Flugzeug den Transponder absteigt, dann ist es ein Ernstfall. Dann geht man hoch zu einem solchen Abfangmanöver, versucht Blickkontakt herzustellen mit dem Piloten. Das sagt auch, warum man so nah dran kommen muss. Und er sagt, da kann man befreundete Staaten durchaus mal anfunken. Dürfen wir so einen Trainingsflug durchführen? Und da gilt eigentlich die Regel, das macht man bei militärischen Fliegern oder auch bei Staatsmaschinen, aber jetzt nicht zum Beispiel bei einem Urlaubsflug, weil man einfach Angst hat, dass ansonsten die Leute an Bord auch Angst bekommen, weil das ja schon jetzt nicht so ganz gewöhnlich ist.
Ja, aber wie war es für dich? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, ist schon ein komisches Gefühl. Also wir hingen natürlich, das gehört natürlich auch so ein bisschen zum Beruf als Journalisten, mit dem Handy am Fenster und haben da rausgeschaut, haben Bilder gemacht. Und ich habe mir dann aber später erzählen lassen, auch im vorderen Teil des Flugzeugs, wo ja der Vizekanzler, wo Lars Klingbeil saß und seine Delegation, auch da wurde gefilmt. Und auch von da habe ich gehört, das sei ja so eine Mischung aus spannend, aber eben doch auch ein mulmiges Gefühl in diesen Zeiten, weil wir haben die dänische Flagge gesehen, aber man konnte sich ja auch vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn auf dem Flugzeug die Flagge eines anderen Staats gewesen wäre.
Dänemark hat auf jeden Fall deutlich gemacht, sie haben nicht nur Hundeschlitten, weil Donald Trump hat sich ja lustig gemacht darüber, dass der Beitrag zur arktischen Sicherheit von Dänemark zuletzt gewesen wäre, einen weiteren Hundeschlitten dort zu stationieren. Also ich glaube, natürlich, die Europäer wollen zeigen, sie können auch einen Beitrag leisten, sie sind auch schnell reaktionsfähig, schicken einen Erkundungstrupp. Das ist halt in diesen Tagen sehr wichtig zu zeigen. Und ich, wie gesagt, bei allem, dass es kein Gamechanger ist, zeigt es doch, finde ich, eine, ja, so eine neue Bereitschaft, schneller auch zu agieren.
Absolut. Wobei der F-35 oder die beiden F-35, die wir da gesehen haben, natürlich aus US-Produktion stammen und da dann wieder auch dieses eigentlich sehr enge Verhältnis deutlich wird.
Aber ist dir sowas schon mal passiert? Ich meine, du, Markus, du begleitest den Bundeskanzler ziemlich oft, jetzt ja zuletzt auch nach Indien. Ist dir sowas schon mal passiert?
Mit dem Bundeskanzler noch nicht. Ich habe es auch schon mal gesehen, und zwar auf einem Flug mit dem belgischen König, als ich noch im Studio Brüssel war. Da hat dann die belgische Luftwaffe da den König sozusagen begleitet nebenbei. Belgisch-Niederländische, die sind ja sehr stark integriert, die beiden. Ja, das ist auf jeden Fall auf ein Hingucker und ein Moment für ein Foto. Aber Angst hatte ich nicht.
Okay. Weil wir ja jetzt so ein bisschen auch über Grönland gesprochen haben, der Vizekanzler Lars Klingbeil, du hattest ja die Gelegenheit, auch mit ihm zu sprechen, der hatte ja, bevor er in die USA geflogen ist, auch sich dazu geäußert. Hören wir mal rein.
Über die Zukunft Grönlands entscheiden die Menschen in Grönland, entscheiden auch Dänemark mit. Und unsere Solidarität ist da völlig klar. Wir brauchen die staatliche Souveränität, die territoriale Integrität. Und das ist ein gemeinsames Signal, das wir Europäer gegenüber der US-Administration auch immer wieder deutlich machen.
Ja, das war natürlich ein Hinhörer, auch für uns Medien, weil klar war, der Vizekanzler reist in die USA. Und die Nachrichten haben sich ja auch in diesen Tagen überschlagen mit immer neuen Äußerungen, auch aus dem Weißen Haus. Und da wollten dann natürlich vor Ort schon alle auch wissen, hat er denn seinen Ankündigungen auch Taten folgen lassen?
Ja, aber wie kommt sowas an? Also es war ja nicht klar, ob in Washington über Grönland gesprochen wird. Aber wir wissen ja auch, wie der US-Präsident drauf ist. Der hätte ja auch direkt am Flughafen sagen können, nee, du kommst jetzt hier nicht rein, weil wenn ich Grönland will, Lars, dann nehme ich mir Grönland und dann ist mir egal, was du sagst. Also
Lars Klingbeil war ja jetzt nicht der erste hochrangige deutsche Politiker, der das Thema angesprochen hat. Es gab ja vor anderthalb Wochen auch schon mal ein Joint Statement, unter anderem vom Bundeskanzler Merz, aber auch von den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Italien, UK und so. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass er da irgendwie aus der Reihe getanzt. Interessant war eher, dass er gesagt hat, er möchte das Thema ansprechen, obwohl es bei dem Treffen, zu dem der US-Finanzminister sehr kurzfristig eingeladen hatte, eigentlich ja um was anderes ging. Also da ging es um kritische Rohstoffe, da ging es um Lieferketten. Man hatte im Vorfeld auch das Gefühl, da wird vielleicht so ein Versuch der USA gestartet, so ein bisschen so eine Anti-China-Allianz beim Thema Rohstoffe zu formen. Und da war dann schon auch klar, wenn Klingbeil sagt, er möchte da nochmal über ein anderes Thema sprechen, ist es zumindest, ja, ein gewisser Störfaktor, aber für uns natürlich auch als begleitende Journalistinnen und Journalisten interessant.
Also ich glaube, man muss darauf auch so gucken, dass man nicht sucht, wie versucht Lars Klingbeil jetzt Donald Trump zu beeinflussen. Ich glaube, die Beziehung ist relativ indirekt dann, sondern er funkt das Ganze nach Hause. Er beeinflusst uns, er sagt, ich zeig da klare Kante. Und ich bin gespannt, ob dieses Thema noch stärker wird, weil wir sehen auch in den Umfragen von Infratest-DiMAP im Deutschlandtrend, die Deutschen wollen nicht stärkeren amerikanischen Einfluss in Europa. Die sind sehr kritisch gegenüber Trump. Die sind auch mittlerweile sehr kritisch gegenüber den USA. Also dass die Werte, welcher Nation können wir vertrauen, sind katastrophal für die USA gerade. Und ich frage mich, wann kommt der Moment, wo man sozusagen diese, ja, große Mehrheit in Deutschland, die das so sieht, auch stärker innenpolitisch anspricht. Mhm. Gerade bei einer Partei, die ansonsten schon viel versucht hat, von ihren 13-14% wegzukommen. Das sage ich mit aller Vorsicht. Ich beobachte das sehr genau. Wir beobachten das sehr genau. Alle, die bei uns die SPD ganz genau beobachten, sagen, bisher gibt es dafür noch keine Anhaltspunkte. Aber ich glaube, so eine Äußerung von Klingbeil, die, sage ich mal, ein bisschen auf die Brust trommelt, die richtet sich nicht an Trump, um dem Angst zu machen, sondern ich glaube eher ein bisschen nach Hause.
Und die Frage, die du aufwirfst, wird natürlich nochmal spannend werden. Wir haben mindestens 5 Landtagswahlen anstehen. Brandenburg muss man schauen, wie daher jetzt die neuen Koalitionsverhandlungen ausgehen. Es könnten dann auch 6 Landtagswahlen werden im laufenden Jahr. Und dahingehend muss man natürlich schon auch so ein bisschen diese Stimmung in der Bevölkerung wahrnehmen. Was ich noch interessant fand, Lars Klingbeil, der Vizekanzler, ist ja in die USA gereist und parallel ist auch der Außenminister Johann Wadephul in die USA gereist. Beide haben Grönland angesprochen und ich hatte schon das Gefühl, dass so in der Tonalität man zwar ein ähnliches Ziel verfolgt, dass Lars Klingbeil aber sich doch noch mal etwas schärfer geäußert hat. Er hat ja dann auch kurz vor dem Abflug in Berlin noch gesagt gehabt, dass das transatlantische Verhältnis in der Auflösung begriffen sei. Also das war schon auch sehr weitgehende Aussagen und man merkt aber ihm schon auch an, dass er damit ja hadert. Also auch, wie man da den richtigen Umgang mitfindet.
Wie ist es denn in den USA angekommen? Also wurde er eher als vorsichtig oder offensiv wahrgenommen und hat das am Ende überhaupt was gebracht?
Also man muss sagen, das ganze Treffen ist auch in den USA eher so unter ferner Liefen berichtet worden. Also dass da der Vizekanzler kam und sich geäußert hat, war jetzt keine Schlagzeile. Es war für ihn auch dahingehend recht einfach. Es gab keine gemeinsame Pressekonferenz. Also es war jetzt nicht so, dass er neben Scott Bessent, dem Finanzminister der USA, stand und da seine Punkte machen musste, sondern er hat sich zweimal separat geäußert. Wir nennen das dann so ein Statement, aber da ist dann tatsächlich nur der Vizekanzler gewesen, also Lars Klingbeil, und kein US-Counterpart. Das lief dann auch nur auf Deutsch. Insofern ist es dann auch etwas einfacher natürlich, sich in einem solchen Setting zu äußern, als wenn das jetzt eine gemeinsame Pressekonferenz gewesen wäre.
Okay, also wir beobachten das und vielleicht kitzeln wir die Amerikaner dann in dem Thema doch noch ein bisschen warm und schauen jetzt mal nach Indien. In diesen Tagen fällt es nicht mehr so leicht zu unterscheiden, wer eigentlich Freund und Feind ist. Diplomatie ist im Moment dünnes Eis. Manche, die Freunde sind, pflegen enge Beziehungen zu unseren Erzfeinden. Was macht man damit? Markus, du warst ja mit dem Kanzler in Indien. Das war seine erste Asienreise. Wie geht denn Merz damit um, dass sein Amtskollege Modi ein so gutes Verhältnis zu Wladimir Putin hat, der dort ja mit militärischen Ehren empfangen wird?
Also ich glaube, in den ersten Momenten hat er da gar keine Gelegenheit gehabt, da groß drüber nachzudenken, weil der Empfang, der ihm da bereitet wurde, der war wirklich bunt und wild und überbordend, wie man das halt mit diesem Land Indien auch verbinden kann. Also schon bei der Ankunft am Flughafen, die ganze Friedrich Merz wird Spuren dahinter lassen. Und zwar einfach, weil es tausende Plakate von ihm gab in Ahmedabad, wie wir sagen würden, Ahmedabad, wie man vor Ort sagt. Auch interessant, wir kennen die Stadt eigentlich gar nicht, ist die fünftgrößte in Indien, hat 8 Millionen Einwohner, aber man hat eigentlich noch nie richtig was davon gehört. Aber er wird da Spuren hinterlassen, weil die ganze Stadt war förmlich zugepflastert mit Friedrich Merz Plakaten und irgendeins wird da hängen bleiben. Okay. Und ansonsten hat ihn Modi da wirklich, ja, dafür, dass die beiden sich nicht kannten, nur zweimal kurz gesehen haben beim G20-Gipfel und beim G7, wo Indien mal eingeladen war, ein wirklich, finde ich, ungewöhnlich freundlichen, warmen, herzlichen Empfang bereitet. Ich meine, man hat die Bilder da gesehen. Friedrich Merz mit Sonnenbrille, quasi im Papamobil beim Drachensteigen. Ich fand auch ein sehr, fast schon bewegender Moment in dem Ashram, also in dem Ort, wo Mahatma Gandhi gelebt hat lange Zeit. Also das war schon auf einer ganz starken persönlichen Ebene und man hat Merz auch angesehen, Dafür bin ich Kanzler geworden, um sowas.
Aber er muss ja schon auch nüchtern bleiben. Also ist, man darf sich ja jetzt nicht von 1000 Plakaten dann plötzlich.
Nee, ist er, glaube ich, auch. Aber das war schon auf so einer persönlichen Ebene sehr stark. Und dann kam das, Linda, was du gerade gefragt hast. Und dann kamen diese problematischen Dinge auch. Wie geht er damit um? Ich glaube, er hat es angesprochen, aber sehr vorsichtig. Mhm. Und er hat auch eine sehr deutliche Antwort von Modi bekommen. Er hat ihm gesagt, da gibt es 1,4 Milliarden Menschen hier, 17 mal so viel wie in Deutschland. Und wir haben hier kein Erdöl, wenn ich richtig informiert bin, und kein Erdgas. Und wir brauchen Energie. Da wir es nicht in der Schweiz und in Deutschland kaufen können, kaufen wir es aus Russland. Und das wird sich auch nicht groß ändern. Also da war er recht deutlich und Merz hat das auch dabei belassen, weil er es, glaube ich, auch einsieht. Aber das zeigt natürlich, es ist schwierig wenn sich die westliche Hemisphäre auf sich selber konzentrieren will, müssen wir jetzt halt ein bisschen in der östlichen Hemisphäre gucken und wie Merz sagt, nicht mit erhobenem Zeigefinger.
Genau, dafür war er da. Also er will ja oder er sucht das Gespräch mit Indien, auch für die Zukunft Deutschlands. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was sollte das eigentlich symbolisieren, dass Merz da hingefahren ist und was will er für Deutschland erreichen?
Also ich glaube, die Analyse ist einfach die. Es gibt gerade drei große Länder, die im Prinzip die Musik weltweit machen. Das sind die USA, das ist China und das ist Russland. Und da fällt auf, weder Deutschland noch Indien sind da dabei. Das heißt, beide müssen sich quasi da drumherum jetzt ein bisschen organisieren. Die sind unterschiedlich groß. Ich habe es schon gesagt, Indien hat 17 mal so viele Einwohner. Trotzdem ist Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und Indien, obwohl 17 mal so viele Einwohner, nur die fünftgrößte. Aber beide müssen halt quasi spüren, sie brauchen irgendwie andere Partner, um überhaupt da noch eine Rolle zu spielen oder um sich auch ein bisschen abzusichern. Mhm. Und ich glaube, diesen Gedanken da zu etablieren, das war eigentlich das Hauptziel der Reise von Merz. Jetzt wird noch sehr viel reininterpretiert, dass er da zuerst hingefahren ist und nicht nach China. Ich glaube, das lag auch an gewissen Terminproblemen. Also ich glaube, wenn es mit China gleich geklappt hätte, wäre er vielleicht da auch, aber war halt nicht. Und entsprechend betont man jetzt, dass er eben zuerst nach Indien gefahren ist. Und ich glaube, das war eine gute Reise für ihn und ich glaube auch aus Sicht des indischen Premiers und auch des Landes. Also da spielte das Thema eine große, große Rolle.
Ja, Philipp, vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal, was hat Deutschland real von dieser Indienreise?
Also die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und Deutschland sind relativ groß. Man muss das aber immer wieder ins Verhältnis schauen. Ich habe mir nochmal so die Export-Import-Zahlen angeschaut. Also da spielt jetzt Indien-Deutschland, das bilaterale Verhältnis ist so um die 23. Platz, wenn man das mit anderen Staaten vergleicht. Also es ist wichtig, aber es ist jetzt nicht quasi ganz dominant. Aber man sieht ganz große Potenziale und es gibt heute auch schon viel Handel. Also Deutschland exportiert chemische Produkte, exportiert vor allem auch Maschinen, Flugzeugteile, Elektronik. Indien wiederum exportiert auch Textilien, Arzneimittel vor allem. Und man hofft auch, dass man noch mehr Fachkräfte aus Indien anwerben kann. Und da sehen, glaube ich, beide Staaten große Potenziale. Und vor allem, wenn man das Blick noch etwas weitet und sagt, nicht nur Deutschland, sondern auch die Europäische Union, da ist man gerade dabei, ein Freihandelskommen auszuhandeln. verhandeln. Das ist in den allerletzten Zügen. Es gibt sogar Berichte, dass das Ende des Monats schon unterzeichnet werden könnte. Und dann schauen wir auf einen Handelsraum mit 2 Milliarden Menschen, also 25% der Erdbevölkerung würden darin dann vorkommen. Und da blickt man einfach auch als, als Wachstumspotenzial drauf und schaut da vor allem auf die Chancen, die sich für Deutschland, aber auch die Europäische Union ergeben.
Also was man auf der Reise, es war ja eine Reise, wo auch eine Wirtschaftsdelegation mit war. Also das heißt, Vertreter von verschiedenen Unternehmen, größere, kleinere, ich nenne mal so Airbus Defense, also die Verteidigungssparte davon, Rüstungssparte von Airbus oder ThyssenKrupp Marine Systems, also die U-Boote und Kriegsschiffe bauen. Und was man, die Flüge waren ja sehr lang, man flog dann 11 Stunden da zurück und konnte sich halt auch mit den Wirtschaftsvertretern da sehr gut unterhalten. Und auch in Indien, als sie dann quasi zum Beispiel bei Bosch in Bangalore waren, konnte man eben auch mit den Indern sprechen. Und was da rauskommt, ist zum einen, Indien ist zwar groß und dynamisch und wächst viel besser und wir haben hier unsere Stotterwachstum. Aber die sehen ganz klar, Deutschland ist halt industriell stark. Die haben Know-how, die wissen, wie das geht. Und wir sind halt im Dienstleistungsbereich stark. Aber wir wollen auch eine Industrie. Und wir wollen, dass deutsche Firmen quasi in Indien arbeiten. Aber, da sagen die Deutschen, so blöd wie in China machen wir das nicht nochmal. Mhm. Wenn wir wollen nicht automatisch zum Beispiel, dass wir da immer einen Partner haben müssen. Sondern wir kommen, wir produzieren auch in Indien. Aber wir wollen die Firma für uns haben. Das sind zum Beispiel so Streitpunkte, um die es auf so einer Reise geht. Dann ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir suchen ja immer, worin sind wir denn gut? Und wo wir offenbar immer noch sehr gefragt sind, sind unsere Rüstungsprodukte. Mhm. Das hat man da sehr stark gespürt und das sind natürlich auch Anknüpfungspunkte. Jetzt wird es wahrscheinlich sehr schnell einen Deal über den Verkauf von deutschen U-Booten nach Indien geben, wo Deutschland attraktiv ist und wo andere Länder auch sagen, da wollen wir in Kontakt bleiben. Und ich erinnere mich, Angela Merkel hat mehrfach gesagt, solange wir technologisch vorne sind, werden wir auch immer den Respekt von anderen Ländern haben. In dem Bereich Rüstung hat man das auf dieser Reise sehr deutlich gespürt. Und letzter Punkt, jetzt rede ich viel zu lange.
Nee, ist aber total spannend. Also das weiß man ja nicht, mit wem man da sprechen kann.
Wir haben großes Interesse und Merz saß auch direkt mit Leuten, jungen Leuten, 18-, 20-Jährige, die nach Deutschland wollen. Die in einem Fall, ich habe es selber da auch mitverfolgt, die sagte, sie möchte Mechatronikerin werden in Deutschland. Also es hat einen total guten Ruf und sie möchte dahin und sie lernt jetzt auch Deutsch und nicht Englisch. Das ist ja auch ein Ding eigentlich für englischsprachige Menschen. Dann sich sozusagen so eine Sprache wie Deutsch erstmal noch drauf zu tun, wo man ja denken würde, Mensch, USA und ist auch alles sehr attraktiv. Und da habe ich auch einige Leute gefragt, die sagen, nee, also da möchten wir unsere Kinder
also
nicht hinschicken.
Also merkt man auch das, was wir vorhin besprochen haben, das Ansehen der USA.
Ja, kommt so ein Maskierter von Eis und zieht mich da in irgendein Auto rein. Sorry, ist nicht mehr mein Ding. Also ich glaube, da gibt es auch einen Wandel und von dem kann, um die Frage zu beantworten, Deutschland auch sehr profitieren.
Aber das wird ja spannend bleiben, weil man das ja immer gar nicht denkt. Also das ist ja sozusagen eine, wenn man so will, gute Kehrseite, weil Donald Trump scheint ja im Moment machen zu können, was er will, aber er vergisst so ein bisschen sein Image. Und ich finde, so ein Beispiel zeigt das ja umso mehr, dass man sagt so, nee, Deutschland bleibt attraktiv.
Es war ja auch eine Diskussion, die wir jetzt schon vor einigen Monaten mal hatten, als einfach deutlich wurde, dass vielleicht auch deutsche Universitäten davon profitieren können, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade aus dem Ausland gibt, die jetzt sehr skeptisch auf die USA schauen, weil auch die Visasituation unklar ist, weil ja auch die Botschaft teilweise gesendet wurde, wir wollen euch gar nicht mehr. Es gab ja auch die Angriffe auf die großen, bekannten Elite-Universitäten. Ich glaube, man tut sich da immer noch so ein bisschen schwer, weil man andere Rahmenbedingungen hat, aber es gab da durchaus auch Überlegungen und auch immer mal wieder Ideen, wie man da vielleicht mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anwerben kann. Und noch vielleicht ein Wort zu den indischen Fachkräften. Ich habe hier nochmal zur Vorbereitung auf die Sendung mich da auch nochmal ein bisschen eingelesen und es ist tatsächlich so, dass Innerinnen und Inder, die hier quasi als Fachkräfte gekommen sind, jetzt auch in den vergangenen Jahren gab es das ja schon, dass die ein besonders hohes Durchschnittseinkommen haben. Also wenn man das mit Menschen aus anderen Ländern vergleicht, also da ist es schon so, dass da auch spezialisierte Fachkräfte gekommen sind.
Also zum Thema auch Unis. Indische Studenten sind die größte Gruppe an ausländischen Studenten an deutschen Unis jetzt schon. Und ich glaube, die Frage Wissenschaftler ist etwas, was man in der Tat auch vielleicht noch ein bisschen aggressiver fahren könnte, auch aus deutscher Sicht, weil das sind Veränderungen, die, wenn man jetzt auch mal in die Geschichte guckt, es immer wieder gegeben hat. Also zum Beispiel in den Niederlanden zu den Zeiten, als die Spanier da noch waren, sind die irgendwann alle da aus Brügge und Gent nach Amsterdam und dann waren die Niederlande stark. Oder wir haben die Hugenotten, die nach Deutschland gekommen sind und Deutschland in gewisser Weise auch transformiert haben, weil sie einfach gewisse Fertigkeiten mitgebracht haben. Oder wir haben, so traurig das war, in der Zeit des Nationalsozialismus gesehen, wie viel wissenschaftliches Know-how aus Deutschland in die USA gegangen ist und die USA auch stark verändert haben und verbessert haben. Und ich will das jetzt nicht, bei Gottes Willen, nicht damit vergleichen, aber sozusagen solche Veränderungen, die zum Beispiel Universitäten berühren und wo wirklich die klügsten Köpfe irgendwie das Land verlassen, verändern auch etwas. Und wenn die nach Deutschland oder nach Europa kommen, kann das sicher auch sehr positiv sein.
Also hat man ihm das denn angemerkt, dass er, also das hast du ja so ein bisschen angedeutet, dass er, deswegen bin ich Bundeskanzler geworden, oder hat Bundeskanzler Merz das eigentlich auch ein bisschen genossen, dass er jetzt sich quasi nur um Indien kümmern muss und nicht um Washington und Grönland?
Genossen, ich glaube, das Thema spielt immer eine Rolle, also auf dieser Reise, da war er, glaube ich, auch die ganze Zeit in Kontakt und in Gesprächen dazu. Aber man merkt schon immer, dass ihm das Spaß macht und dass er sich auch immer, ich würde fast sagen, ein bisschen entschuldigt. Denn, also er sagt ja ständig, wie wichtig eben auch die Außenpolitik ist und so weiter. Es hat ihn, glaube ich, gewurmt, dass das auch kritisiert wurde, zum Beispiel von der AfD, weil aus seiner Sicht, denke ich, das etwas ist, wo er sagt, da kümmere ich mich doch gerade um die deutsche Wirtschaft. Aber das ist so ein Punkt, wo er sensibel sofort wird. Und ansonsten war der Blick natürlich schon auf das, was im Iran passiert. Die schrecklichen Nachrichten, die man da in den Tagen bekommen hat. Und dann eben die Frage, greift Trump da jetzt ein? Und er hat sich ja da auch mehrfach zu geäußert, auch einmal noch aus meiner Sicht ungeplant, also noch mit einem zusätzlichen Termin. Und dann eben ja auch sehr deutlich.
Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung.
Steile Aussage, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, oder?
Ja, also ich habe in dem Moment, als er das sagte, dachte ich so, Tage und Wochen, okay. Auch so seine Begleiter, Berater, Sprecher so ein bisschen angeguckt und man hat natürlich keine direkte Aussage da bekommen, aber man sah schon, dass sie auch hellhörig wurden, was da gerade gesagt wurde. Und ja, alle Kollegen haben natürlich hinterher diskutiert, war das jetzt einfach wieder so ein Friedrich Merz, der einfach noch ein klein bisschen weiter geht, als er vielleicht so gehen sollte. Oder hat er was gehört aus Washington, dass da was passieren würde? Ich glaube, was insgesamt eine Rolle schon gespielt hat, ist, dass da gab es ja dann auch diese Zahlen von hunderten Toten schon, dass vielleicht er die Annahme hatte, das kann nicht dann einfach so zur Tagesordnung irgendwann zurückgehen. Aber Freitag 11 Uhr, hast du gerade gesagt, bis jetzt sind schon einige Tage vergangen und das Regime ist aus meiner Sicht immer noch im Iran da.
Und es ist natürlich so ein Zitat, was man dem Kanzler dann auch nochmal vorhält, weil Tage und Wochen, auf mich wirkt es so ein bisschen so, als sei er noch beeindruckt gewesen von diesen Bildern, auch den großen Demonstrationen. Und da muss man ja sagen, das hat das iranische Regime jetzt doch sehr brutal niedergeschlagen. Und jetzt plötzlich wirkt es ja an diesem Freitag schon wieder sehr viel stabiler und man fragt sich so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und ich finde, als Bundeskanzler muss er sich dann natürlich auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch die Frage gefallen lassen, was tut eigentlich Deutschland dafür, dass dieses Regime dann vielleicht, wie er auch sagt, zu Ende kommt? Weil immer nur auf die USA zu schauen, da sind wir wieder ein bisschen beim Anfang des Podcasts, kann ja für ein Land wie Deutschland eigentlich auch nicht die Antwort sein.
So, und als wäre außenpolitisch gerade nicht ohnehin schon genug los, gibt es zum Wochenanfang noch einen weiteren Programmpunkt, Syrien. Ja, Anfang kommender Woche kommt der Übergangspräsident nach Berlin, Ahmed al-Shara, der Mann, der Diktator Assad zu Fall gebracht hat, ehemaliger Rebellenführer, ehemaliger Gotteskrieger und jetzt also Gesprächspartner der Bundesregierung. Ein Besuch, der schon vorab für Diskussionen sorgt. Was führt hier in Berlin? Warum stören sich einige an diesem Besuch, Philipp?
Also es gibt vor allem jetzt schon angekündigte Proteste für den Montag von kurdischen Verbänden, von alawitischen Verbänden, von drusischen Verbänden, die einfach darauf hinweisen, die sagen, in diesem Land haben Massaker stattgefunden. Da macht man auch diesen Übergangspräsidenten oder auch Präsidenten, er wird ja als Präsident betitelt, al-Shara dafür verantwortlich und sagt, dieser Mann sollte in Berlin festgenommen werden und hier nicht irgendwie bei einem Staatsbesuch ehrenvoll empfangen werden. Und dieser Besuch wird durchaus ehrenvoll. Also es ist jetzt auch schon offiziell angekündigt, angekündigt, dass Bundespräsident Steinmeier am Dienstag den Präsidenten empfangen wird. Ich gehe davon aus, der Kanzler wird das dann sicher auch tun. Und insofern wird es da auch Proteste auf der Straße geben, die vor allem auf die Menschenrechtslage in dem Land hinweisen und die Situation von Minderheiten. Es gibt ja auch aktuell immer wieder Kämpfe, vor allem auch mit kurdischen selbstverwalteten Gebieten, die da von diesen islamistischen Gruppen auch angegriffen werden.
Ja, das ist im Prinzip jetzt, wenn wir mal auf das gucken, wir haben jetzt über die USA gesprochen, über Indien, beides schwierige Partner, und das ist jetzt sozusagen dann die maximale Steigerung. Mhm. Wir haben bei allen irgendwie Interessen, und das bedeutet, ich sag's mal etwas salopp, dass wir auch häufig schlucken müssen.
Ja, also gerade in dem Zusammenhang ist es ja auch so, wir sprechen viel über Rückführung. Ja. Wie macht man das diplomatisch am geschicktesten? Weil das wird ja vermutlich ein Thema sein.
Ja, ich glaube, die Haltung, man muss so eine Selbsthypnose da jetzt einfach antreten, ob es mit Trump ist oder auch mit Modi, der ja auch recht autoritär da in Indien herrscht, oder dann ganz, ganz, ganz extrem mit Al-Shara, so eine Selbsthypnose, interessengeleitete Außenpolitik, interessengeleitete, was ist unser Thema? Wir wollen quasi Rückführung machen, wir wollen vor allen Dingen Straftäter abschieben, und den Rest, den blenden wir halt jetzt erstmal aus. Das ist einfach so. Und das führt halt zu solchen Konstellationen. Und ich glaube, dass da muss sich der ein oder andere noch dran gewöhnen. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch nie können, dass das jetzt so ist. Weil das ist natürlich letztlich ein Mann, der ein Warlord ist, der auch da mordend mit seinen, zumindest, ich kann es nicht für ihn selber sagen, aber mit seinen Truppen in Syrien aktiv war. Und der hat jetzt einen Anzug an, der hat den Namen geändert und der kommt jetzt zu uns. Und wir begrüßen ihn halt, weil wir, Selbsthypnose, Interessen haben. Und die wollen wir jetzt umsetzen. Und in Klammern, ich möchte es gar nicht jetzt, also ich habe nur versucht, um es deutlich zu machen, was da passiert. Wir haben ja auch diese Interessen. Und das ist auch unser Ziel. Und ich finde es auch unrealistisch zu glauben, dass wir, indem wir ihn anders behandeln, da jetzt in Syrien oder in Indien oder in den USA die Innenpolitik verändern. Das wird auch nicht passieren. Aber es ist halt in der Tat eine Welt, in der wir mehr schlucken müssen.
Ja, und ich glaube, die Interessen, wenn wir da einmal draufschauen, es wird vor allem auch um das Thema Abschiebungen gehen. Das ist ja ein Thema, was vor allem CDU, CSU in der Bundesregierung jetzt auch immer wieder vorangetrieben haben. Es hat die ersten einzelne Abschiebungen nach Syrien gegeben in den vergangenen Wochen. Und man wünscht sich da ja vor allem auch im Innenministerium, Alexander Dobrindt, der Innenminister, deutlich mehr. Trotzdem werden wir nächste Woche da auch nochmal richtig Diskussionen sehen, weil diese kurdischen, alawitischen, jesidischen und drusischen Verbände, die werden schon auch etwas Gehör finden. Ich habe jetzt mal im Bundestag geschaut, vor allem die Linkspartei hat das auch aufgegriffen, warnt Merz davor, hier einer menschenrechtsbasierten Außenpolitik quasi sich davon zu verabschieden. Aber ich bin da ganz bei dir. Also wir werden hier vor allem deutsche Interessenspolitik, glaube ich, erleben, und entsprechend freundlich wird dieser Empfang mit Sicherheit auch sein. Was ich noch spannend finde, ist, ob es wirklich auch richtige Pressekonferenzen geben wird, also nicht nur Pressestatements, sondern dann auch die Möglichkeit für Journalistinnen und Journalisten, den syrischen Machthaber auch ein paar Fragen dazu zu stellen.
Das Spannende ist ja einfach sozusagen, was ist auch das, also es gab die große Euphorie, dass Assad weg war. Vor etwas mehr als einem Jahr. Und damit auch eine Verklärung von Al-Shara erstmal. Und das ist der Mann, der das geschafft hat, was über Jahrzehnte irgendwie nicht ging. Und jetzt ist der Assad weg. Dann haben wir halt, Philipp hat es angesprochen, diese vielen Toten gehabt, schon im März vergangenen Jahres bei den Alawiten und jetzt halt nochmal bei den Kurden. Und die Frage ist jetzt auch Al-Shara noch der in dem Moment war, als Assad gestürzt wurde. Also wir haben ja quasi jetzt unsere Bewertung von ihm und unsere Selbsthypnose auf diesen Moment eigentlich aufgebaut. Aber die Frage ist, hat er sich eigentlich nochmal verändert? Will er dieses sozusagen inkludierende Syrien da bauen, oder ist das auch schon nicht mehr so? Und das spielt natürlich auch eine Rolle bei der Frage, ob man dahin Menschen abschieben oder zurückführen oder welches Wort man noch nimmt dafür, ob man das überhaupt machen kann. Ich hatte vor knappen Jahr auch mal Gelegenheit, mit dem syrischen Außenminister, dem Neuen, zu sprechen. Und der hat gesagt, natürlich wollen wir, dass die Leute zurückkommen. Okay. Also die haben viele, so sehen die das. Mhm. Die haben viele Fähigkeiten jetzt auch nochmal gewonnen durch die ganzen Jahre im Ausland. Und die brauchen wir natürlich, um auch in Syrien was aufzubauen. Also das war die Perspektive, das war noch knapp vor der Bundestagswahl, glaube ich, als dieses Gespräch war. Also schon ein bisschen her, aber sozusagen da war das die Haltung auch der Syrer.
Also dürfen wir gespannt auf Montag schauen. Ich danke auch auf jeden Fall für diese spannende Weltreise, kann man ja sagen, die wir hier in der letzten guten halben Stunde vollbracht haben. Markus Preis, Philipp Eckstein. Und ja, wenn der Bundespräsident oder der Bundeskanzler nochmal einen Hypnosekurs machen möchte, dann wissen Sie jetzt, falls Sie diesen Podcast hören, an wen Sie sich wenden können. Danke euch.
Gerne, ciao.
Ciao.
Ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und habe wie immer noch einen Tipp für euch. Es ist die TV-Doku, die sich um Donald Trump dreht. Donald Trump ist zurück im Amt. Mit Deals und Druck bringt der US-Präsident fast täglich die Welt ins Wanken. Was das mit uns macht und wie Deutschland darauf reagiert, darum geht es in der neuen Doku-Serie Trump and Us, wie er unsere Welt verändert. Zu sehen ab sofort in der ARD-Mediathek. Ich bedanke mich und sage Tschüss bis nächste Woche.